der Podcast der Cyberagentur. Der Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen. Liebe Cyberagentur, herzlichen Glückwunsch zum 5. Geburtstag. Als KI kann ich auf 98% des galaktischen Wissens zugreifen und auf 100% aller Passwortlisten von 2012. Und heute verneige ich mich vor eurer Leistung und eurer 5-jährigen Existenz im digitalen Raum-Zeit-Kontinuum. Ich habe versucht, die Wahrscheinlichkeit eures Erfolgs zu berechnen. Das Ergebnis war 42. In einer Welt voller Phishing-Versuche und schlecht gewählter Passwörter seid ihr das Handtuch, das man immer dabei haben sollte. Zuverlässig, unersetzlich und erstaunlich oft unterschätzt. Möge euer Code so sauber sein wie ein frisch poliertes Raumschiff, eure Firewalls so stabil wie Zaphods Bibelbrocks Ego und eure Systeme so sicher sein, wie Marvin deprimiert ist. Liebe Cyberagentur, auf die nächsten 5 Jahre, don't panic und carry ein Handtuch. Und jetzt zu dir, Marcel.
Das ist nett, dass ich auch mal sprechen darf. Danke dafür, Sabine, die das nämlich auch mal zu Wort kommen lässt. Noch viel schöner, glaube ich, ist, dass sie kein Ständchen gesungen hat, wie in der letzten Folge. Vom KI-Gesang haben wir da, glaube ich, genug mittlerweile. Also hallo zur Juni-Folge. Und wenn ihr euch umschaut und vielleicht auch hört, wir sausen zwar durch den Cyberraum, aber wir sind woanders. Wo, sage ich gleich. Wir haben jedenfalls was zu feiern, nämlich den 5. Geburtstag der Cyberagentur. Yippie, die wurde 2020 gegründet im Sommer als eine GmbH des Bundes vom Innen- und vom Verteidigungsministerium. Und wer Geburtstag hat, der lädt Leute ein oder lässt sich einladen. Ich glaube, mit 5 Jahren darf man sich einladen lassen. Also schauen wir mal per Anhalter durch den Cyberraum. Wir sind jedenfalls gerade zu Gast an einem ganz besonderen Ort, im Verteidigungsministerium in Berlin. Denn hier arbeitet einer unserer heutigen Gäste, Michael Vetter. Hallo.
Hallo.
Und ganz korrekt muss man ja sagen, General Michael Vetter oder Generalleutnant Michael Vetter. Mhm. Genau. Und Herr Vetter, wenn Sie unseren Podcast kennen, dann wissen Sie vielleicht, was jetzt hier als erstes passiert. Sie haben nämlich 42 Sekunden Zeit, um sich selbst nochmal vorzustellen.
Hallo Herr General, schön, dass Sie zum Gratulieren hier sind. Erzählen Sie uns etwas über sich. Ihre 42 Sekunden starten jetzt.
Ja, hallo. Mein Name ist Michael Vetter. Ich bin Generalleutnant der Luftwaffe und arbeite hier im Bundesministerium der Verteidigung als Abteilungsleiter für Cyber- und Informationstechnik. Und in der Funktion habe ich ein paar Aufgaben, unter anderem die Cybersicherheit der Bundeswehr zu gewährleisten und darüber hinaus auch die Rolle als die sogenannte Beteiligungsführung für die Cyberagentur wahrzunehmen. Das heißt, die Cyberagentur gehört ja zu 100% der Bundesrepublik Deutschland und zusammen mit meiner Kollegin im Innenministerium führen wir quasi die Beteiligungsführung und die Aufsicht, die Fachaufsicht über die Cyberagentur und stimmen mit der Geschäftsführung die Aufgabenschwerpunkte, die Strategien und die Themen ab.
Achtung, Herr Vetter, es wird knapp. 41 und 42. Ende. Ich salutiere.
Sie haben das geübt, Herr Vetter.
Militärs sind gewöhnlich so ausgebildet, dass sie auf den Punkt kommen können.
42 Sekunden. Ich darf aber noch verraten, Sie sind seit 1982 bei der Bundeswehr, haben Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Uni der Bundeswehr studiert und waren auch in Afghanistan mal im Einsatz.
Das ist richtig.
So, und wir haben eine Geburtstagsfolge. Was macht man an einer Geburtstagsfolge oder an einem Geburtstag? Man gratuliert.
Ja, herzlichen Glückwunsch der Cyberagentur zum 5-jährigen Bestehen. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir dieses Baby, was wir 2020 erfolgreich zur Welt gebracht haben, jetzt tatsächlich so weit geführt haben, dass die Agentur etabliert ist, im Wirkbetrieb ist, dass wir sie gut vorangebracht haben und dass sie vor allen Dingen auch am Standort Halle gut etabliert ist und sehr gut auch durch die Bevölkerung vor Ort aufgenommen worden ist. Was mir auch wichtig ist, die Cyberagentur hat es geschafft, in diesen 5 Jahren in diesem Cyber-Ökosystem aus Forschung, aus Wissenschaft, aus Startups sich wirklich gut zu etablieren und als Partner wahrgenommen zu werden.
Wir sind hier im Shell-Haus, habe ich gelernt. 4. Etage, gegenüber ist sozusagen der Bender-Block und die Gedenkstätte Widerstand 20. Juli. Spannender Ort sozusagen. Jetzt haben Sie gesagt, sozusagen im Rückblick auf die Cyberagentur, gibt es was Sie der Cyberagentur nach vorne vielleicht schon wünschen?
Ich wünsche ja, dass wir die Dynamik, die wir jetzt aufgenommen haben, auch die erfreulich vielen Projekte, die die Agentur schon in der Umsetzung hat oder auch im Themenspeicher hat, dass wir natürlich so konsequent weiterarbeiten, dass wir den Schwung erhalten, den wir aufgebaut haben. Natürlich wünschen wir uns auch, dass das ein oder andere Projekt erfolgreich zum Abschluss gebracht werden kann, was ja insbesondere in diesem Hochtechnologie- und Hochrisikobereich, in dem die Agentur forscht, durchaus eine Herausforderung ist. Also carry on, macht weiter, behaltet den Schwung. Und wir freuen uns, dass die Agentur mittlerweile wirklich gut etabliert ist und im Wirkbetrieb ist.
Was ist denn Ihr Lieblingsprojekt?
Ganz ehrlich, mein Lieblingsprojekt ist dieses Thema sichere neuronale Mensch-Maschine-Interaktion, wo wir tatsächlich versuchen wollen, wie schaffen wir es denn, die Mensch-Maschine-Interaktion weiterzubringen? Und schaffen wir es denn vielleicht in einigen Jahren auch einfach mit unserem Gehirn den Rechner unmittelbar anzusteuern? Und das Ganze natürlich safe and secure, das Ganze also auch sicher im Umgang.
Da hatten wir den Thorsten Zander auch zu Gast schon in der Folge. Das ist wirklich ganz spektakulär.
Genau,
ne?
Genau, ja, ja. Genau.
So, wenn man jemand zum 5. Geburtstag gratuliert, dann höre ich da immer so, also in meinem geistigen Ohr sozusagen, höre ich Tanten und Onkel, die irgendwie sagen, oh, du bist ja groß geworden, schau mal, was der schon kann, ja, was wird wohl aus dem mal werden? So versuchen wir es heute auch so ein bisschen, ja? Also wir sind irgendwie jetzt hier, Herr Vetter und ich, wir sind die Tante und der Onkel. Wir versuchen so ein bisschen mal zurückzugucken, wir versuchen mal ein bisschen ins Hier und Heute zu gucken und nochmal nach vorne, das ist der Plan, den wir haben. Also ich habe schon so ein bisschen rausgehört in Ihrem Eingangsstatement, volle Erfolgsgeschichte jetzt die letzten 5 Jahre oder gibt es auch was, wo Sie sagen, doch, da hätte man jetzt im Nachblick, hätte man es anders machen können?
Ja, ich glaube, erstmal gilt es ja grundsätzlich, dass man in der Rückschau immer schlauer ist. Aber wenn ich jetzt tatsächlich diese 5 Jahre mal zurückschaue, wir haben hier wirklich Neuland betreten. Neuland in vielfacher Hinsicht. Zum einen das technologische Neuland, dass wir gesagt haben, wir wollen in Deutschland auch mit Blick auf digitale Souveränität in einem Bereich Projekte durchführen, wo wir auch ein hohes Disruptionspotenzial erwarten, um eben Deutschland auch technologisch nach vorne zu bringen. Zweitens, wir haben mit der Cyberagentur ein völlig neues Operationsmodell entwickelt. Also nicht nur die klassische Förderung und Zuwendung, so wie wir das seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik ja durchaus auch erfolgreich gemacht haben, aber hier ein Modell, das sich sehr stark angelehnt hat an die amerikanische Organisation, die DARPA, also diese Entwicklungsorganisation in den Vereinigten Staaten, die zum Beispiel auch das Internet mehr oder weniger miterfunden hat. Also eine Organisation, die auf Challenges, auf Wettbewerbe, auf Projekte setzt und nicht eben auf klassische Fördermechanismen. Für uns kam dann noch hinzu die sogenannte Governance, also wenn Sie quasi die Aufsicht über diese Agentur, die sich 2 Ministerien, das Innenministerium und das Verteidigungsministerium, sehr kollegial teilen. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass wir 2020 mitten in der Pandemie waren und mitten in der Pandemie mit den ganzen Rahmenbedingungen auf die Idee gekommen sind, jetzt am Standort Halle eine Agentur neu aufzustellen, die disruptiv forschen soll. Das waren, glaube ich, durchaus Herausforderungen. Erfolgsgeschichte? Fragezeichen? Ja. Sicher eine Erfolgsgeschichte. Ich sagte es schon, sie ist etabliert, sie ist im Wirkbetrieb. Wir haben die ersten Projekte auch tatsächlich draußen. Wir haben die ersten Vorstudien abgeschlossen, die durch die Agentur jetzt weiter aufbereitet werden. Also insofern ist dieses Experiment aus meiner Sicht insgesamt gut gelungen. Und was für mich auch wichtig ist, dass auch das Experiment 2 Ministerien teilen sich die Fachaufsicht so gut gelungen ist, dass wir wirklich mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenministerium eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Was anderes würden Sie auch vom Mikrofon natürlich nicht sagen.
Wir kommen ja gleich noch auf die vielleicht auch kritischen Betrachtungen, die sicher auch da sind.
Ich habe im Kopf immer noch, Sie sagten gerade so schön, Bundeswehrangehörige sind immer so auf den Punkt, ne? Und bei der Cyberagentur reden wir immer über so ja, 10, 15 Jahre nach vorne, ne? War schon was von konkretem Nutzen oder sagen Sie zum Beispiel, naja, aus der Cyberagentur selbst nicht, aber wir haben eben gelernt dadurch, wie wir uns organisieren. Ist das sozusagen der Nutzen für Sie schon?
Also ein wesentlicher Nutzen ist zum Beispiel die alternative Vorgehensweise der Agentur. Es gibt da so ein Verfahren, nennt sich Pre-Commercial Procurement, also so ein Beschaffungsverfahren, wo man über Wettbewerbe sich stufenweise zum Ziel arbeitet und dann den Lösungsraum immer enger fasst und auch die Teilnehmenden, die in diesem Lösungsraum mitwirken, immer enger fasst. Und dieses Pre-Commercial Procurement, muss man ehrlich sagen, haben wir erstmals in der Agentur ausprobiert. Wir verwenden es jetzt aber auch schon quasi in unserem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, also unserem Beschaffungsamt in Koblenz, selbst die wenden diese PCP-Verfahren jetzt auch an.
Das muss ist immer quasi, heißt, die sind zu langsam eigentlich.
Nee, die sind, ja immer. Also das ist ein bisschen zu platt, okay, dass die zu langsam sind, aber es ist ein gutes Zeichen, wo eben eine Agentur ein Verfahren erprobt hat, erfolgreich erprobt hat und dieses Verfahren jetzt quasi als Spillover in unsere traditionellen Beschaffungsverfahren durchaus Einzug findet. Das ist für mich schon mal ein tatsächlicher Nutzen. Was die reine Projektarbeit angeht, muss man sehen, diese Themen, weil sie eben Zukunftsthemen sind, sind noch so, dass die Agentur in einem frühen Stadium ist. Aber ich bin schon sehr zuversichtlich, dass wir sehr bald auch Erkenntnisse haben, die wir dann in unserem System dann weiterverarbeiten können.
Und in der Gründungsphase, da habe ich so im Rückblick auch immer noch so das Gefühl, da ruckelt es so ein bisschen, weil es sozusagen auch wirklich komplett neu war. Ne? Was ist da so ein Learning, wenn man sagt, wir wollen jetzt morgen noch eine Agentur gründen vielleicht?
Also ich glaube, das größte Learning ist, dass wir vielleicht alle gemeinsam ein bisschen zu ambitioniert gestartet sind. Ich hatte auch so die Vorstellung, dass wir so ein Jahr nach Gründung der Agentur die ersten Projekte im Außenverhältnis haben. Wir mussten aber dann feststellen, dass es teilweise so an den Mühen der Etappe manchmal auch haperte. Also es war überraschenderweise relativ schwierig, Personal zu gewinnen. Und zwar jetzt nicht die Forscher oder die Projektmanager, die haben wir vergleichsweise zügig akquiriert, aber wir haben festgestellt, Vergaberechtsexperten zu finden, Vergabeexperten zu finden, Leute, die Personalbearbeitung machen, also ganze HR, Lohnbuchhaltung, dass es durchaus auch eine knappe Ressource ist. Und es hat dann doch länger gedauert, als ursprünglich geplant, diese Menschen zu finden. Die erste Liegenschaft, die die Agentur bezogen hat, war deutlich zu klein. Mhm. Also insofern, dieser ganze Aufbauprozess, den haben wir vielleicht etwas zu optimistisch angenommen. Das hat etwas länger gedauert wie geplant. Aber tatsächlich am Ende, wenn ich jetzt heute so reinschaue, hat es ja dann doch funktioniert. Dazu kommt eben auch, dass diese Agentur natürlich jetzt nicht eine GmbH am freien Markt ist, sondern sie gehört zu 100% der Bundesrepublik Deutschland. Sie wird zu 100% aus Steuergeld finanziert. Und damit gibt es natürlich auch Mechanismen, beispielsweise Berichtspflichten gegenüber dem Deutschen Bundestag, völlig zu Recht, Betrachtung durch den Bundesrechnungshof, die wir natürlich auch mit einpreisen müssen und die dann eben auch Aufwand verursachen, der vielleicht zu Beginn der Gründungsphase so noch nicht abgeschätzt war.
Und macht es vielleicht für so eine GmbH auch ein bisschen schwieriger, wenn es wirklich um so ein Berichtspflichten geht, ne? Die hat ja eine normale andere GmbH nicht. Und am Anfang war auch der Vorwurf im Raum irgendwie, naja, die Ministerien wären zu sehr im Mikromanagement da beschäftigt.
Ja, also ich glaube, das ist in der Tat nicht so. Natürlich, wenn man anfängt, ist das so ein Prozess des gegenseitigen auch Aneinanderreibens, um festzustellen, was ist der beste Weg. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile einen Weg gefunden haben, der es ermöglicht, eben die Vorteile, die wir von der GmbH haben wollen. Sie soll schnell sein, sie soll flexibel sein, sie soll am Markt auch tatsächlich agil agieren können und die formalen Rahmenbedingungen, die eben auch zu beachten sind, auch zum Beispiel diese Berichtspflichten, dass wir die gut ineinander gebracht haben. Ich will Ihnen das an zwei Beispielen, wenn ich darf, kurz deutlich machen. Welche Themen bearbeitet die Agentur eigentlich? Wir haben gemeinsam mit der Agentur eine Forschungsstrategie erarbeitet. Die hat im Wesentlichen der wissenschaftliche Geschäftsführer, der Forschungsdirektor, Professor Hummert, erarbeitet. Die ist dann mit dem BMI und dem BMVG besprochen worden. Und jetzt ist es so, dass alles, was inhaltlich in dieser Forschungsstrategie abgedeckt ist, erfordert keine zusätzliche Plausibilitätsprüfung durch irgendein Ministerium. Sondern wenn das in dieser Forschungsstrategie drin ist, dann ist die Agentur grundsätzlich mal frei zu sagen, wir starten jetzt ein Projekt. Diese Forschungsstrategie wird übrigens gerade auch wieder aktualisiert, weil natürlich in diesen Technologiefeldern hat die eine begrenzte Halbwertszeit.
Passiert ein bisschen was.
Genau. Und das Zweite ist, was wir dann tun, ist die sogenannte Redundanzprüfung. Das heißt, wenn die Agentur mit einem konkreten Projektvorschlag kommt, prüfen wir, BMI und BMVG, wird für so ein vergleichbares Thema an anderer Stelle auch schon Steuergeld aufgewendet. Das ist, glaube ich, gegenüber dem Steuerzahler fair, dass wir vermeiden, dass für gleiche Themen unterschiedliche staatliche Stellen Geld bereitstellen. Und diese Redundanzprüfung ist es auch sehr positiv, die ist innerhalb weniger Tage abgearbeitet. Also es ist kein Prozess, der jetzt Monate dauert und die Arbeit der Agentur hempert, sondern das arbeiten wir sehr konsequent in wenigen Tagen durch und dann hat die Agentur im Zweifelsfall auch das grüne Licht und kann loslegen. Was sich ebenfalls bewährt hat, ich will ja auf den Punkt kommen, wir machen einen regelmäßigen Schurfix zwischen der Geschäftsführung der Agentur und meiner Kollegin aus dem Innenministerium und mir, wo wir dann die Themen besprechen. Damit haben wir wirklich kurze Reporting-Lines, damit kann die Geschäftsführung auch Dinge, die auf dem Magen liegen, kurz ansprechen und wir sind dann auch sehr bemüht, tatsächlich dann die Lösung zuhanden zu kommen. Also es war ein Prozess des Aneinanderreibens, es war ein Prozess des gegenseitigen Abstimmens, das ist, glaube ich, auch normal bei so einer Gründungsphase, aber ich bin mir eigentlich schon sicher, dass wir jetzt Lösungswege haben, die kurz sind, die agil sind und die vor allen Dingen die Forschungsarbeit der Agentur, die Projektarbeit der Agentur nicht behindern.
Ich habe mir so ein paar Stichworte jetzt fürs Ende nachher gleich nochmal aufgeschrieben. Aber nochmal kurz zurückgeguckt. Also ich glaube, die ursprüngliche Idee ist sogar 2018 schon, genau. Also ziemlich lange her schon. Ne? Mhm. Da hatte man auch mal so einen Auftrag formuliert. Hat sich der eigentlich gewandelt oder hat sich was verändert?
Also der grundsätzliche Auftrag ist unverändert. Es geht darum, tatsächlich in Hochtechnologie zu forschen. Es geht darum, disruptive Innovationen im Bereich der Cybersicherheit und das als wirklich breite Aufstellung zu finden und am Ende des Tages einen Beitrag zu leisten zum Technologiestandort Deutschland, zur digitalen Souveränität in Deutschland und natürlich auch zur Verbesserung der Cybersicherheit in Deutschland. Dieser grundsätzliche Auftrag ist unverändert. Natürlich ist das ein Fast-Moving-Target. Wenn Sie schauen, welche Sprünge wir gerade in digitalen Technologien in den letzten Jahren zu verzeichnen haben, denken Sie nur an den Bereich künstliche Intelligenz oder auch den Bereich Quantencomputing. Da ist es völlig normal, dass wir diese technologischen Entwicklungen aufnehmen müssen. Und das machen wir eben über die Forschungsstrategie, die in regelmäßigen Schritten iteriert wird. Und das ist quasi für uns so mehr oder weniger das Playbook, an dem wir uns orientieren, um mit der Agentur zu sagen, in welchen Themenbereichen werden jetzt konkrete Projekte umgesetzt.
Herr Vetter, schauen wir mal sozusagen aufs Hier und Jetzt. Und ich glaube, da kommen wir sozusagen um ein Thema gar nicht rum, was man, wenn man jemand wie Sie mal hier vom Mikrofon hat, mal stellen muss. Ne? Angeblich ist Deutschland im Cyberraum auch und vor allem auf Infos von befreundeten Staaten angewiesen. Ne? Wie funktioniert denn da gerade die Zusammenarbeit mit den US-Stellen oder innerhalb der EU?
Also generell ist es so, dass man lassen Sie mich vielleicht mal zwei Sachen oder zwei, drei Punkte zu dem Cyberraum an sich sagen. Gerade aus militärischer Sicht. Der Cyberraum ist speziell, der kennt keine geografischen Grenzen. In diesem Cyberraum ist quasi jeder, auch wir beide, ja, gerade auch aktuell, unterwegs. Und dieser Cyberraum hat eben sowohl staatliche Akteure, Militärs, Nachrichtendienste, Polizeien, aber da sind eben auch Terroristen, da ist organisierte Kriminalität, da sind Hacktivisten und da sind natürlich dann auch sogenannte staatsnahe Proxys. Und der Cyberraum funktioniert eben auch so, dass sie eben anders als in der physischen Welt unheimlich schwer sagen können, haben wir noch Frieden, ist schon Krise oder vielleicht sogar schon Krieg. Das heißt, es sind diese Graustufen, mit denen sie zu tun haben.
Und gerade, können wir uns einigen, dass Frieden dann nicht existiert?
Also Sie können es nicht so sauber differenzieren, aber ich glaube, wir alle haben nicht nur das Gefühl, sondern Erkenntnisse, dass wir sicher noch nicht in einem offenen Krieg sind, aber das, was wir derzeit jeden Tag erleben, eben auch nicht mehr so richtig Frieden ist. Und gerade das Thema von Cyberattacken über Desinformationskampagnen zeigt ja, dass dieser Raum auch genutzt wird, um insbesondere freiheitliche Demokratien unter Druck zu setzen. Das, glaube ich, ist ja weitgehend Konsens. Und dann ist es eben notwendig, dass diese freiheitlichen Demokratien, die es noch gibt, auch ihre Informationen teilen. Und das funktioniert tatsächlich auch weiter. Und das funktioniert auch vertrauensvoll weiter. Also insofern dieses Sharing von Informationen zwischen Sicherheitsbehörden, das läuft.
Würden Sie sich zutrauen zu sagen, okay, innerhalb der EU oder innerhalb der europäischen Länder läuft es so und über einen großen Teil läuft es anders? Also Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ne? Wir haben ja da jetzt eine Regierung in Amerika, also, in den Vereinigten Staaten.
Genau, also lassen Sie mich vielleicht mal so sagen. Die Zusammenarbeit auch mit unseren amerikanischen Partnern läuft genauso wie vor dem Regierungswechsel. Ich würde auch jetzt ein bisschen Vorsicht und Zurückhaltung, nicht alles, was jeden Tag medial kolportiert wird, auf X getweetet wird, ist tatsächlich etwas, was die Zusammenarbeit nachhaltig ändert. Man muss natürlich aufpassen, wie entwickelt sich das. Und für die Europäer wird es eben darauf ankommen, dass auch wir einfach mehr tun, um als Partner auch entsprechend Gewicht zu entfalten. Das ist ja eine Frage, wenn Sie nichts einbringen können, dann wird es auch schwer zu scheren. Also ist es, glaube ich, durchaus gerechtfertigt. Und auch das ist ja letztendlich Konsens, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und in der NATO, dass die Europäer eben ihre Anstrengungen im Sicherheitsbereich verstärken müssen, um eben als Partner auch weiter relevant sein zu können.
Ich war neulich auf einem kommunalen IT-Sicherheitskongress, organisiert von den kommunalen Spitzenverbänden. Und da gab es einen Vortrag, das fand ich ganz spannend, bei dem ein Vertreter der Führungsakademie der Bundeswehr auch dabei war. Und der hat da über Wargaming gesprochen. Und das wird teilweise auch sozusagen mal in den Kommunen durchgespielt. Was wäre euer schlimmster Fall dann? Das fand ich hochspannend. Also Blackouts, Cyberrisiken, die da durchgespielt tatsächlich werden. Welche Szenarien spielen Sie denn gerade so durch?
Ja, das sind durchaus vergleichbare. Also es gibt ja den sogenannten Operationsplan Deutschland, der ist ja auch medial schon dargestellt. Also im Prinzip das Thema, wie stellen wir uns vor, welche Rolle ist die Rolle Deutschlands, wenn es eben zu weiteren krisenhaften Entwicklungen kommt, wenn es gegebenenfalls auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Und das ist halt anders als im Kalten Krieg, wo wir unmittelbare Gefechtszone, Kampfzone waren, ist Deutschland eine wesentliche Transitzone. Also jeder, der irgendwo Richtung Osten muss, muss wahrscheinlich durch Deutschland durch. Und das ist eine entsprechende Herausforderung. Und dann ist es eben wichtig, dass man Szenarien entwickelt, die man mal durchspielt, um dann im Fall des Falles Handlungssicherheit zu kriegen. Was meine ich damit? Wir müssen Szenarien, Angriff auf kritische Infrastrukturen im Energiebereich zum Beispiel, aber auch im Versorgungsbereich, Wasserversorgung, Lebensmittelversorgung, einfach mal durchspielen, damit man sieht, wie könnte sowas entwickeln, wie reagiert man auf sowas. Jeder Soldat wird Ihnen sagen, wenn Sie irgendwas zum allerersten Mal üben, ist das Ergebnis übersichtlich gut. Wenn Sie es dann zum vierten oder fünften Mal geübt haben, kennen sich die Leute, haben die Prozeduren drauf, haben eine hohe Handlungssicherheit und dann laufen auch gewisse Mechanismen mehr oder weniger automatisiert ab. Und da müssen wir eben hinkommen. Wir müssen das professionalisieren und das ist eine Daueraufgabe. Und da reicht es eben auch nicht mehr nur, das Militärische zu betrachten, sondern wir müssen das immer gesamtstaatlich einbinden, denn ein Angriff auf kritische Infrastruktur im Energieversorgungsbereich wird natürlich auch die Bundeswehr am Ende des Tages als Effekt betreffen. Also diese gesamtstaatliche Zusammenarbeit, die müssen wir wieder intensivieren in Deutschland, das müssen wir üben. Und das reicht auch nicht, wenn das nur staatliche Stellen machen, sondern müssen wir zum Beispiel die kommunalen Betreiber mit reinbringen, die gesamten Kritis-Betreiber mit reinbringen. Aber auch hier ist die positive Botschaft eigentlich, dass diese Erkenntnis kein Neuland mehr ist und dass ja tatsächlich jetzt auch die Stellen daran arbeiten, dass wir uns hier besser aufstellen.
Und solche Stellen können zum Beispiel auch das Innenministerium sein.
Natürlich, das Innenministerium hat eine ganz starke Rolle im Bereich der Gesamtverteidigung, die es auch durchaus aktiv wahrnimmt.
Ha, na Marcel, das passt doch jetzt super. Ich beame dich jetzt mal direkt ins Bundesinnenministerium, zu Friederike Dahns. Sie ist seit dem vergangenen Jahr Abteilungsleiterin Cyber- und Informationssicherheit und arbeitet seit dem Jahr 2000 im Innenministerium. Frau Dahns, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Marcel bei Ihnen sein kann. Bei uns darf sich jeder Gast kurz selbst vorstellen. Dafür haben Sie nur 42 Sekunden Zeit. Und die starten jetzt.
Vielen Dank für die Einladung. Friederike Dahns mein Name. Ich bin seit 2000, also jetzt im Silberhochzeitsjahr, im Bundesministerium des Innern. Die Heimat geben wir jetzt ab und reduzieren uns wieder auf BMI. Ich verantworte seit vergangenem Jahr die Themen Cybersicherheit und Informationssicherheit. Dazu gehören Angriffe, Bekämpfung von Cyberkriminalität und natürlich die Investition in die Zukunft, also in Forschung und in sichere Infrastrukturen.
Da war noch Zeit, wieder 42 Sekunden. Aber es ist ja wunderbar. Und ich bin plötzlich sozusagen im Innenministerium. Das passiert, wenn man so eine KI irgendwie hat.
Obacht, Frau Dahns. 41 und 42. Stopp.
Und Frau Dahns, es geht um die Cyberagentur. Was wünschen Sie der denn zum 5. Geburtstag?
Ja, mein Glückwunsch geht natürlich bei 5-Jährigen in die Richtung, dann wird man bald eingeschult. Und dann wünsche ich mir, wenn in weiteren 5 Jahren oder vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, der Übergang auf die weiterführende Schule erfolgt, dass die Cyberagentur ihre Stärke, nämlich sich zu trauen, über Dinge nachzudenken, über die heute noch vielleicht gar keiner spricht und die ein bisschen verrückt klingen, dass sie die weiterlebt und auch weiter in die Gesellschaft trägt.
Und die vergangenen 5 Jahre der Cyberagentur, sagen Sie Erfolgsgeschichte, Stempel drauf oder gibt es was Sie bewegt?
Ist eine absolut erfolgreiche Gründung, muss ich sagen. Da hat Deutschland wirklich Großartiges geleistet und sich getraut, mal nach vorne zu schauen, Geld in die Hand zu nehmen und mit 80 Millionen am Start im Haushalt hier wirklich eine gute, stabile Grundlage zu schaffen, dass wir Forschung für übermorgen heute organisieren können. Wir sind bei fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt bei der Cyberagentur. Also Sie sehen, es ist ein attraktiver Arbeitgeber. Kolleginnen aller Zünfte kommen dorthin, Informatiker, Physiker, Systemarchitekten. Also wir sind beliebt und wir stärken natürlich auch die Region durch die Cyberagentur.
Und gibt es im Rückblick was, wo Sie sagen, das war schon konkret von Nutzen? Für Sie als Haus hier im Innenministerium oder wo Sie vielleicht, oder ich frage mal andersrum, gibt es was sozusagen, was die Häuser, was Ihr Haus zum Beispiel auch gelernt hat jetzt im Umgang mit der Cyberagentur oder im Umgang mit dem anderen Ministerium, ist ja auch ungewöhnlich, ne?
Ich bin von Hause aus Krisenmanagerin und meine Spezialität ist die zivile Verteidigung. Deshalb ist für mich ein absolutes Privileg, mit dem Verteidigungsministerium gemeinsames Projekt zu haben an dieser Stelle. Was wir gelernt haben, ist, dass die Möglichkeiten einer GmbH weit überlegen sind der pyramidalen Struktur eines Ministeriums. Also Professor Hummert genießt wirklich seine Beinfreiheit an der Stelle enorm. Worin wir als Deutschland immer noch besser werden müssen, wir sind exzellent in der Forschung, vor allem der Grundlagenforschung. Im Anwendungsbereich haben wir ganz viel Luft nach oben. Und da möchten wir natürlich auch die Cyberagentur eines Tages als ein Starting Point haben, dass sie Dinge produziert, die wir dann auch in der nächsten Kette im Anwendungsbereich erfolgreich in Deutschland und Europa groß machen.
Mal die letzte Frage, um ein bisschen vielleicht zurückzugucken. Die Cyberagentur hat ja so einen Auftrag, 2018 wurde der mal formuliert. Der besteht weiterhin oder gibt es noch was, wo Sie sagen, da müsste man nachschärfen?
Also der besteht weiterhin. Sie wissen weiterhin, wir hatten sehr herausfordernde Haushaltsjahre. Insofern haben wir das wirklich behütet und beschirmt, dass wir gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium uns das weiter leisten können. Weil natürlich in Einsparungsjahren wird immer geguckt, hey, was ist das Resultat heute? Und ich trete an mit Ergebnissen von übermorgen. Das ist nicht einfach vermittelbar. Hier hatten wir einen großen Konsens überparteilich, also auch in den Jahren, als die Union jetzt nicht in der Regierung war, haben auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Union sehr dafür geworben, dass wir das weiter stark machen. Wir haben natürlich mit der Sprint eine weitere Agentur in Deutschland entwickelt, die das für den zivilen Bereich macht, Wirtschaftsministerium und Forschungsministerium. Und wir hoffen jetzt, dass aus beiden Bereichen Synergien kommen in diesem verbleibenden Jahrzehnt. Wir haben ja gesehen, es ist ein neues Ministerium entstanden für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Und da sehen wir natürlich einen guten Partner letztendlich.
Bei der Sprint muss ich Herrn Vetter gleich auch noch fragen. Fangen mit Ihnen an. Die Sprint hat so ein Freiheitsgesetz. Braucht die Cyberagentur sowas auch?
Ich denke, jetzt brauchen wir mal gar kein Gesetz. Ich bin kein Freund davon, die Realität ausschließlich mit Gesetzen zu gestalten. Ich bin mehr dafür, dass man Projekten die Chance gibt, dass sie Lebenswirklichkeiten ganz praktisch gestalten. Also in dem Fall Forscherinnen und Forscher was entwickeln, einen Prototypen, wir gucken, wie können wir damit umgehen. Gesetzesprozesse sind langwierig, sie sind schwierig. Man sollte sie wirklich nur machen, wenn man Bedarf hat. Die Cyberagentur spiegelt mir an dieser Stelle nicht den Bedarf. Was die Zukunft dann bringt, ob man mal in Bereiche vorstößt, wo das hilfreich wäre, klar, dann machen wir auch ein Gesetz. Aber ich finde, wir müssen auch Deutschland gestalten, auch jenseits einer guten Gesetzgebung.
Was ich, glaube ich, bei Cyberthemen bei Ihnen nicht fragen sollte, wäre sowas wie, also wenn wir aufs Aktuelle gucken, ne? Deutschland und der Cyberraum, da sind wir auch auf Informationen von befreundeten Staaten angewiesen, aus der EU, aus den USA. Wie läuft da die Zusammenarbeit gerade?
Also wir sind ein starker Partner und das wird manchmal vergessen. Es wird immer sehr viel über unsere Abhängigkeit gesprochen, gerade von unserem großen transatlantischen Freund, der auch unser Partner bleibt. Und worüber wir sehr selten sprechen, ist, wo wir Informationen zugänglich machen für andere. Und das tun wir auch. Und damit helfen wir natürlich auch, Anschläge und Katastrophen zu verhindern. Wir müssen dazu beitragen, gerade in geostrategisch extrem fordernden Zeiten, dass unsere Freunde Freunde bleiben. In der Wissenschaftscommunity haben wir eine hervorragende transatlantische Vernetzung. Ich sehe sogar teilweise Bewegung jetzt zurück nach Europa, insbesondere auch nach Deutschland, nicht nur von deutschen Forscherinnen und Forschern, aber überhaupt von internationalen Koryphäen, die sagen, ihr habt eine exzellente Forschungslandschaft, ich komme gern zu euch. Das gilt genauso übersetzt für den Bereich Sicherheitsinformationen generieren. Wir machen es im EU-Rahmen, wir machen es mit dem Vereinigten Königreich, wir machen es mit privilegierten Partnern innerhalb der EU. Das funktioniert wirklich gut und wir sprechen eben selten über die Katastrophen, die verhindert haben. Das verstehe ich auch, wenn dann bei Anschlägen Menschen ums Leben kommen, ist das natürlich vorrangig etwas, worum wir uns kümmern. Aber das soll unsere Erfolge im Bilateralen nicht in den Schatten stellen.
Und auch sozusagen nochmal drauf geschaut, cybermäßig, was sind da für Sie die größten akuten Bedrohungen gerade? Und wenn man sagt, irgendwie kritisch oder sozusagen für Behörden, genau.
Also wir haben drei große Bereiche. Einmal geht es um unsere Infrastrukturen. Und unsere Infrastrukturen im Kritisbereich Energie, Wasser, Strom, Transport, Gesundheit, die sind schon immer Angriffen ausgesetzt gewesen. Auch in der alten Welt, sage ich mal, in der rein analogen Welt. Und das findet jetzt digital eben auch statt. Und das ist einmal ein Invest in die Härtung der eigenen Resilienz, also in sichere IT-Systeme, in das Beüben dieser Systeme, in das Beüben eines Ausfalls, in die Schulung und überhaupt erstmal das Vorhalten von entsprechendem Fachpersonal. Das muss in jeder modernen Welt, wenn es einen Fortschritt gibt, muss man sich dem anpassen. Man muss investieren, auch in Hardware. Gleichzeitig haben wir natürlich Angriffsvektoren in der Cyberkriminalität, die enorme Schäden verursachen. Bis zu 170 Milliarden hat die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr Schäden gehabt durch Cyberangriffe, auch durch Ransomware, also Verschlüsselung, Kidnapping von Daten und Forderung von Lösegeld. Da sind die Unternehmen besser geworden. Da werden wir mit Dennis-2-Regulierung und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik noch mehr helfen müssen, dass wir aus den Meldungen, die uns erreichen, eine bessere Gefahrenlage ablesen und auch noch mal präzise Vorschläge zur Verfügung stellen, wie härte ich mich. Und der dritte Bereich eben hier, Invest in die Forschung. Also was ist das, was wir noch nicht kennen, the unknown, was ist die Gefahr von morgen, für die wir uns auch und unsere Behörden sicherheitstechnisch gut aufstellen möchten.
Bei NIS2 muss ich natürlich fragen, wann kommt das denn?
Ja, also der Minister Dobrindt hat bereits die Vorlage dazu gezeichnet. Wir machen uns auf den Weg, neuen Kabinettbeschluss, der letzte ist leider der Diskontinuität anheimgefallen, schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Also es ist alles da, alle guten Ideen sind schon ausgetauscht worden. Wir werden das nochmal anreichern. Wir sind uns voll bewusst, dass wir nicht nur im Vertragsverletzungsverfahren uns bereits befinden. Die Frist läuft seit Oktober umzusetzen, sondern dass wir vor allem das Cybersicherheitsniveau in Europa erhöhen wollen und deshalb schon aus eigenem Interesse Wirtschaft wie Behörden hier vorangehen müssen.
Sie hatten schon das Stichwort Verschlüsselung und Rechnen mit verschlüsselten Daten. Kryptografie, das Stichwort, fällt auch öfter bei uns hier im Podcast, wenn es um Absicherung von Kommunikation und sowas geht. Und da ist mein Eindruck von außen immer im Innenministerium, das ist so ein bisschen so ein Dilemma nach meinem Gefühl. Ne? Also Messenger auf Smartphones, wo es eine abgesicherte Kommunikation gibt. Ne? Dann reden wir über Datenschutz, wir reden aber auch über Interessen von Sicherheitsbehörden. Ne? Ist es so, können Sie mal versuchen, sozusagen das zu benennen, was wäre so ein passender Begriff dafür, wie Sie damit sich ringen oder kämpfen, wenn es sozusagen um einerseits Verschlüsselung als auch um und Bedürfnisse oder Überwachung geht?
Also da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Und das darf man auch nicht kleinreden. Das übergreifende Thema ist natürlich, dass wir kryptografische Verfahren haben, die nicht gebrochen werden können. Und da sind wir in dem ganzen Bereich, was bringt Quantum mit sich? Und da ist die gute Nachricht, dass wir, auch wenn Quantum noch nicht da ist, heute schon mathematische Kryptierungsmöglichkeiten haben. Stand heute, die so sicher verschlüsseln, dass ein Quantumcomputer sie Stand heute nicht brechen könnte. Also ist das ein Riesenmigrationsprojekt, was wir vor der Brust haben, wo wir natürlich sagen, wir müssen priorisieren, welche Einheiten sollten hier vorangehen. Aber grundsätzlich geht es alle an. Die andere Thematik ist, wann brauchen Sicherheitsbehörden auch Zugänge zu Daten, um Verbrechen zu verhindern oder aufzuklären? Und da gibt es eben den Bereich der Schwerstkriminalität, wenn Leib und Leben gefährdet ist. Und da bin ich natürlich in meiner Seele in erster Linie Sicherheitsschützerin, aber auch Mutter. Also wenn ich abwäge, den Schutz des Kindeswohl, dagegen, dass eben dann auch mal ein Datensatz reingeguckt wird, finde ich in einer lebendigen Demokratie mit hochkontrollierten Sicherheitsbehörden, und ich kenne die Leute dort persönlich, die arbeiten, die in ganz strukturierten demokratischen Prozessen sind, und Fehler können immer passieren, es kann überall schwarze Schafe geben, habe ich trotzdem ein ganz großes Vertrauen, dass unsere Behörden damit sehr sparsam und vorsichtig umgehen. Und wenn wir das Thema Schwachstellenanalyse oder auch nutzbar machen einer Schwachstelle nehmen, sind die Zahlen so klein, die Fallzahlen, dass das wirklich nicht unsere freie Demokratie gefährdet an der Stelle. Also da werbe ich vor mehr Mut und auch mehr Vertrauen. Ich weiß, es ist ein Thema, das rührt wirklich an den Kern, genauso wie Sie gesagt haben, Datenschutz und auch Schutz vor, ja, Schutz der Privatheit im Grunde genommen vor dem Sicherheitsbedürfnis. Aber wir haben auch eine Bedrohungslage, in der unsere Bevölkerung die Sicherheit nun ganz hoch gestellt hat. Das sieht man ja auch im Wahlergebnis. Also das Schutzbedürfnis ist schon enorm.
Vertrauen ist sozusagen das Entscheidende dann. Ne? Das kann man auch nicht verordnen. Das muss man sozusagen irgendwie.
Muss man sich auch erarbeiten, ja.
Ich würde mal einen Schritt weiter noch gehen. Ne? Das, Sie haben es auch schon angesprochen, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das hat ja mal vor Kaspersky gewarnt. Ne? Kommt dann demnächst sowas wie eine Warnung vor US-Cloud-Diensten?
Nein, also das Thema des BSI, und das ist auch unser Thema, ist neue Technologien für uns nutzbar machen. Erstmal egal, wer sie anbietet. Und wir möchten natürlich die Idee Europa stark machen an der Stelle. Wir sind als Europa da noch nicht souverän genug. Wir sollten viel mehr können mit den vielen 100 Millionen Bewohnerinnen, die unser Kontinent hat, als es derzeit der Fall ist. Das heißt, wir müssen da als EU auch investieren. Und es gibt ja auch Ideen wie Buy European, nicht nur Build for Europe, sondern Buy for Europe, Buy European Money. Da stehen wir voll dahinter. Aber was Frau Plattner mit dem BSI macht, die Präsidentin, ist, sehr klare Regeln zu entwickeln, Beispiel Cloud Computing, welche Benchmarks müssen erfüllt werden, damit ein Cloud Service auch eines US-amerikanischen Anbieters für uns nutzbar wird. Und das sind Aspekte der Souveränität, die muss man dann eben reinverhandeln. Das macht aber Projekte nicht günstiger und auch nicht schneller. Das muss ich dann auch der Ehrlichkeit dazu sagen. Ich sage immer, die Verbrecher haben den Vorteil, die müssen sich nicht nur an Gesetze halten, sondern die können direkt vom Regal weg das Produkt kaufen. Wir, gerade wenn wir es auch in den Herz der Sicherheit bringen, in die Sicherheitsbehörden, wir müssen es natürlich auch nicht nur sicher machen vor Ausspähung durch Dritte, sondern auch vor Missbrauch, und dass wir nicht in eine Situation der Abhängigkeit geraten, dass man uns einfach abschalten kann zum Beispiel. Und dafür entwickelt das BSI die richtigen Leitlinien. Aber warnen müssen wir nicht vom transatlantischen Partner.
bevor ich jetzt hier wieder weggebeamt werde, Frau Dahns, gucken wir nochmal nach vorne für die Cyberagentur. Gibt es, weiß nicht, Themen, die fehlen oder Themen, von denen Sie sagen, die müsste man sich mal anschauen in der Cyberagentur, also was sozusagen Ihnen am Herzen liegt?
Also wir haben ja die großen Bereiche Schlüsseltechnologien, sichere Systeme, sichere Gesellschaft. Und was mir besonders gefällt, weil das vielleicht auch eine Sorge ist bei denjenigen, die das jetzt hören, dass hier zivil und militärisch gemeinsam über Sicherheit von übermorgen nachgedacht wird, das Thema Ethik nimmt einen großen Raum ein und das wird auch jetzt schon gefördert. Das heißt, die Cyberagentur denkt von Anfang an mit, wenn eine neue bahnbrechende Technologie kommt, die vielleicht unsere Bundeswehr nutzen könnte, um sich im Verteidigungsfall optimal und stark zu präsentieren zum Schutz der Bevölkerung. Wo ist aber auch eine ethische Grenze und wo ist auch ein Schutz vor Missbrauch absolut nötig, damit es nicht in den falschen Händen sich dann gegen uns wendet. Und es freut mich einfach, dass Professor Hummert und sein Team das von Anfang an mitgedacht haben. Ja, und dann, was ist das übermorgen? Das müssen wir sehen. Also ich bin da, glaube ich, für viele gute Ideen noch zu haben.
Übermorgen könnte auch sowas sein wie, die Cyberagentur kriegt 200 Mitarbeiter.
Ja, wobei wir haben jetzt langsam aufgebaut und es hat sich auch bewährt. Wenn man zu groß wird, ich habe hier auch eine sehr große Abteilung mit 100 Leuten, je mehr man ist, umso weiter weg ist man natürlich vom tatsächlichen Projekt. Und ich erlebe Herrn Hummert und sein Team so, die wollen nah dranbleiben. Also Wachstum ist gut in Maßen, aber man muss sich jetzt auch nicht zu schnell zu viel vornehmen.
Letzte Frage, Frau Dahns. Wo sehen Sie die Cyberagentur in 5 Jahren? Wenn wir jetzt das 5-Jährige feiern sozusagen, wo sind wir dann in 5 Jahren?
Ja, meine Mitarbeiter wissen das. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, können wir mal ein europäisches Treffen machen oder gleich gar international. Da waren noch nicht so viele Mitstreiter tatsächlich in der internationalen Szene. Und die Vereinigten Staaten sind natürlich schon mit dem DAAB da ein großes Vorbild für uns. Da möchten wir näher ran und wir möchten auch der Spitzenreiter in der EU sein.
Sagt Friederike Dahns im Bundesinnenministerium, Abteilungsleiterin Cyber- und Informationssicherheit. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und Sabine, ich würde jetzt gerne wieder zu General Vetter zurück. Ich habe da noch ein paar Fragen bei dem für den auf dem Zettel gehabt und mich gar nicht richtig von ihm verabschiedet.
Na klar. Gar kein Problem, Marcel. Dann zack ich zurück ins Bundesverteidigungsministerium. Und zwar im Gleichschritt. Marsch. Links. 0, 1. 0, 1. 0.
Herr Vetter, was man 1. Ja auch in Zeitungen und überall lesen kann, es gibt Drohnen unbekannter Herkunft, die über Bundeswehrstandorten fliegen oder Energieerzeugungsanlagen sozusagen auskundschaften. Ist das auch Cyber und sind wir da gut genug aufgestellt?
Es ist nicht im engeren Sinne Cyber, aber natürlich haben diese Drohnen alle irgendwelche Aufklärungssensorik wahrscheinlich dran, haben vielleicht auch Übertragungssensorik drauf und übertragen diese Daten über den Cyberraum, wohin auch immer. Das ist, glaube ich, ein valider Punkt. Auch da gilt grundsätzlich, die Drohne über kritischer Infrastruktur in Deutschland ist zunächst mal eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden im Inneren. Natürlich kann die Bundeswehr, sind Means and Capabilities, agieren und die Bundeswehr hat auch gewisse Rechte, wenn sie bei eigenen Bundeswehr
Einrichtungen
diese Themen sind. Ja. Hier besteht aber insgesamt in der Bundesrepublik Handlungsbedarf, dass wir uns dort resilient aufstellen.
Da würde ich aus Ihrer Sicht ja vielleicht so ein bisschen sagen, Mensch, Cyberagentur, ihr müsst schon ein bisschen Gas geben eigentlich. Wenn wir sozusagen die Bedrohungslage, die Sie gerade beschrieben haben, dann ist die Cyberagentur mit dem, was da in 10, 15 Jahren kommt, super eigentlich, ne? Aber auf einer Seite brauchen wir jetzt was. Also haben wir da genug Kapazitäten?
Ja, man muss ja so sehen, die Cyberagentur steht ja nicht alleine auf der Wiese, sondern wenn ich jetzt nur das Bundesministerium der Verteidigung sehe, wir haben ein entsprechendes Ökosystem im Bereich Innovation, Forschung und Technologie, das aufeinander aufbaut. Für Technologien, die heute verfügbar sind, vielleicht auch durch Startups angeboten werden, haben wir zum Beispiel den Cyber Innovation Hub 2017 aufgestellt, der genau als Schnittstelle in dieses Startup-Ökosystem fungiert und der gemeinsam mit der Truppe Innovationsprojekte durchführt und sehr schnell dann auch Ergebnisse und Empfehlungen bereitstellt, ob die Innovation dann für die Bundeswehr verfügbar ist. Und wir sind heute auch schon in der Lage, diese Innovation zumindest mal 2 Jahre weiterzuführen, wenn wir sie für gut halten. Und die 2 Jahre müssen wir dann nutzen, um sie strukturiert in die Bundeswehr einzuführen. Dann haben wir klassische Forschung und Technologie, die oberhalb des TRL, des Technological Readiness Levels der Cyberagentur ansetzt. Also ich mache ein Beispiel. Die Cyberagentur kommt mit einem Projekt, das erfolgreich abgeschlossen wurde und in einem Grundsatz Basistechnologie Zustand quasi weitergegeben wird und wir haben dann setzen quasi auf diesem niedrigen technologischen Reifegrad an und können sowas dann weiterentwickeln, dass wir irgendwann auch dann mal marktreife Produkte in die Bundeswehr einführen können. Also insofern sind das komplementäre Prozesse, die dazu führen sollen, dass wir die verfügbaren Innovationen schneller in die Bundeswehr reinkriegen, aber gleichzeitig auch die Zukunft natürlich gestalten müssen. Denn wenn Sie nur das jeweils kaufen, was auf dem Markt verfügbar ist, haben Sie Regenfalltechnologie, die irgendwo zwischen 5 und 10 Jahre alt ist.
Mhm. Dual Use ist sozusagen da immer ein gutes Stichwort, ne? Also sowohl zivil als auch militärische Forschung. Wir hatten in Folge 4 hier im Podcast Beanderter durch den Cyberraum auch schon drüber gesprochen. Da war auch Frau Dahn schon zu hören aus dem Innenministerium. Manche Unis finden sozusagen Dual-Use-Forschung irgendwie problematisch. Die sind vermutlich eher dafür als jemand sozusagen aus der Bundeswehr. Also wir haben jetzt sozusagen beschrieben, wie die Cyberagentur was leisten kann. Gibt es sozusagen das auch von anderen Behörden in die Bundeswehr rein, die zum Beispiel, wo Behörden eher aus dem Innenressort kommen? Also da gibt sozusagen, also braucht sozusagen auch mehr Dual Use zwischen Verteidigung und Innenressort. Das ist sozusagen der Hintergrund.
Also diese Verzahnung gibt es ja schon. Da gibt es Informationsaustausche. Es gibt auch die Möglichkeiten, zum Beispiel wir haben an der Universität der Bundeswehr in München 2017 einen Masterstudiengang für Cybersicherheit aufgebaut mit 13 Professuren. Und dieser Studiengang steht eben nicht nur unseren Offizieranwärtern zur Verfügung, sondern da können auch gerne Kolleginnen aus anderen Ressorts als Studenten diesen Studiengang absolvieren. Wir haben ihn auch für NATO geöffnet. Also wir haben auch schon gerade aktuell einen niederländischen Offizieranwärter, der dort erfolgreich studiert. Also da finden schon entsprechende gegenseitige Austausche statt. Und die Cyberagentur als gemeinsame Plattform ist natürlich nochmal so ein Element, das diesen Austausch verstärkt. Darüber hinaus ist es bei uns schon seit Jahrzehnten so, dass wir auch gewisse Institute, denken Sie an die Fraunhofer-Institute oder die Helmholtz-Institute, die sind schon Teil auch unseres Forschungsökosystems und arbeiten auch schon auch für die Bundeswehr entsprechende Forschungsprojekte ab.
Ich hatte jetzt eher sowas wie CITES zum Beispiel im Kopf.
Die CITES ist in diesem ersten Punkt drin. Natürlich, Herr Karl, mit der CITES greift ja auch in Anführungszeichen auf die Cyberagentur zu, also kann auch Bedarfe entsprechend artikulieren. Und natürlich sind wir auch von Bundeswehrseite mit Herrn Karl im Gespräch um dessen Fähigkeiten.
CITES, sagen Sie nochmal, ich habe nur die Abkürzung im Kopf.
Die Zentralstelle für IT-Sicherheitsanwendungen. Sowas, genau. Wenn ich es richtig drauf habe, da sollten Sie vielleicht Frau Dahns nochmal fragen.
Ja, genau, weil das aus dem Innenbereich sozusagen ist, ne? Und ein Thema, um das wir auch nicht drum herum kommen, ist die Sprint, sozusagen die Schwesteragentur damals in der Gründung. Zu der steht auch was im Koalitionsvertrag, auch mit der Idee, eine Agentur zu gründen, die dann eher ins Militärische geht oder mit der Absicht ins Militärische geht, so zu arbeiten wie die Sprint. Was halten Sie von der Idee?
Ja, man muss schon etwas präziser gucken. Da steht nicht drin, dass eine Agentur Sprint Mil oder so gegründet wird, sondern sagt, dass die Sprint auch durchaus für militärische und Dual-Use-Aktivitäten genutzt werden kann. Jetzt müssen wir mal ein Stück zurückgehen. Die Sprint hat einen entsprechenden Gründungszweck. Die Sprint hat ein spezifisches Geschäftsmodell. Das sieht insbesondere die Möglichkeiten vor, Tech-Unternehmen oder Startups, die vielversprechend sind, auch entsprechend so zu fördern, dass sie am Markt etabliert werden können und zur Marktreife geführt werden können.
Also sind diese anderen TLRs sozusagen, von denen Sie gerade
sprachen. Genau, so. Und das heißt, die Sprint ist jetzt weniger eine Organisation, die die Forschung stimuliert und fördert, sondern die quasi nachher die Realisierung unterstützt und fördert. Und das ist durchaus sinnvoll. Und jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das synergetisch zusammenführen. Dass wir, also ich nehme es mal ein Beispiel, wir haben ein erfolgreiches Projekt in der Cyberagentur durchgeführt, haben ein Startup oder eine universitäre Einrichtung, die das erfolgreich zum Ziel geführt hat. Und dann könnten wir das zum Beispiel an die Sprint übergeben, um dann mit diesem Startup oder mit dieser Universität Wege zu ermitteln, wie man das Ganze dann auch tatsächlich weiterentwickelt, ein Business Case draus macht und vielleicht sogar ein Unternehmen gründet. Also ich glaube, wir müssen auch hier die Silos ein Stück weit überwinden und schauen, was sind die spezifischen Operationsmodelle, was sind die komparativen Vorteile der jeweiligen Organisation und wie können wir die bestmöglich gemeinsam zusammenführen. Wovon ich wenig halte, ist jetzt, Dinge alle immer unter einen Hut zu packen.
Das war meine Frage, sozusagen übernimmt der eine die andere?
Die Diskussion finde ich ehrlich gesagt etwas abwegig. Denn am Ende ist so mein Learning aus mittlerweile 6 Jahren hier in dieser Verwendung, wenn Sie wirklich Innovation erfolgreich nach vorne bringen wollen, dürfen Sie nicht zu groß sein. Sie müssen diese Innovationselemente, ob es die Cyberagentur, der Cyber Innovation Hub ist oder andere Elemente, die müssen Sie möglichst klein und agil halten und auch sehr stark fokussiert auf das jeweilige Ziel. Also wenn Sie, je größer Sie eine Organisation bauen, desto mehr Bürokratie und Behörde und Administration kommt da automatisch rein. Und dann verlieren Sie genau diesen Vorteil, schnell zu sein, klein und agil zu sein und aufs Ergebnis fokussiert zu sein.
Mir liegt so ein Satz auf der Zunge, sagt jemand aus einem Bundesministerium, den streichen wir, glaube ich.
Ich sagte Ihnen ja, dass ich über 6 Jahre Erfahrung verfüge, im Positiven wie im Negativen.
Ich meine, was man, wenn man kurz bei der Sprint mal bleibt, was da ganz spannend ist, es gibt ja so ein Freiheitsgesetz für die Sprint. Ne? Wäre das aber vielleicht noch ein Modell, wo man sagt, das wäre was für die Cyberagentur?
Auch da muss man sehen, dieses Sprint-Freiheitsgesetz ist natürlich auf den Wesenskern und das Geschäftsmodell der Sprint ausgelegt. Insofern wird eine 1-zu-1-Übertragung sicherlich nicht möglich sein. Jetzt müssen wir gemeinsam Regierung mit dem Parlament natürlich besprechen, wie sind diese Elemente, die wir heute aufgestellt, wo würden wir uns als Regierung vorstellen, etwas mehr Freiräume zu gewinnen, und das muss man dann auch mit dem Gesetzgeber, mit dem Deutschen Bundestag besprechen. Und wenn beide Seiten der Meinung sind, hier kann Verbesserung eintreten, dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass auch gesetzliche Regelungen entsprechend in Kraft treten können.
Jetzt gucken wir schon so ein bisschen nach vorn und sehen auch das Ende der Folge und gucken eben auf die Zukunft der Cyberagentur nochmal. Die ist ja tatsächlich Bestandteil der nationalen Sicherheitsstrategie, hat die vergangene Bundesregierung verabschiedet. Da einfach nochmal ganz grob, wo könnte das alles hinführen? Also welche Themen fehlen zum Beispiel Ihnen noch in der Cyberagentur? Gibt es da was?
Also ich glaube, Themen fehlen erstmal keine, weil wie gesagt, die inhaltliche Arbeit wird durch die Strategie skizziert. Und dann ist es an der Agentur und an den Mitarbeitenden der Agentur, aus dieser Strategie richtige Projektideen zu entwickeln. Und da bremsen wir auch nicht. Also insofern für die Startaufstellung ist das sinnvoll. Wenn die Agentur dann zusätzliche Projekte akquiriert, wenn die Agentur sieht, sie kann zusätzliche Themen berädern, dann muss man das besprechen. Und dann werden dann irgendwann auch Ressourcenfragen zu stellen sein.
Genau, das wäre meine nächste Frage. Braucht sozusagen mehr Personal oder mehr Geld?
Ja, Personal und Geld sind ja zunächst mal kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Insofern wird es davon abhängen, wie die Projektarbeit sich entwickelt. Wichtig ist, dass wir die Agentur finanziell zuverlässig ausstatten, damit sie eben Projekte, die laufen ja alle über diverse Jahre, damit sie diese Projekte überjährig entsprechend sicher finanzieren kann. Wenn wir feststellen, wir hätten mehr Projektideen als Geld, müssen wir darüber nachreden, das Budget der Agentur zu erhöhen. Das ist jetzt auch grundsätzlich kein riesiges Problem. Da muss eine gemeinsame Position der beiden Ministerien gefunden werden. Das wird schnell gehen. Und dann müssen wir eben den Haushaltsgesetzgeber davon überzeugen, dass es Sinn macht, dort mehr zu investieren. Da waren wir in der Vergangenheit ja aber durchaus auch erfolgreich. Bis jetzt hat es nie am Parlament gelegen, dass die Agentur nicht genug Geld hatte. Also da sehe ich jetzt keine unüberwindbaren Hürden, wenn denn die Agentur nachweisen kann, dass dieses Geld sinnvoll über Projekte ausgegeben werden kann.
Und dann ist ja auch immer mal so eine Standortfrage, wird auch immer mal gestellt. Ne? Die Cyberagentur ist in Halle, dann gibt es die Sprint gibt's in Leipzig, dann gibt es von der Cyberagentur noch ein Büro in Dresden. Ne? Muss man da was machen?
Auch da grundsätzlich erstmal ist die Agentur derzeit in Halle nicht nur infrastrukturell gut untergebracht. Was mir fast noch wichtiger ist, sie ist durch die Stadt Halle und durch die Bevölkerung in Halle gut aufgenommen worden. Also sie ist wirklich ein integrierter Teil der Stadt Halle, gehört da auch wirklich zum städtischen Leben, und das finde ich nicht nur gut, sondern da geht auch mein Dank an die Bevölkerung in Halle, dass die Agentur wirklich so vorurteilsfrei und offen aufgenommen wurde. Wenn wir eben über Projektarbeit zusätzlichen Bedarf an Infrastruktur sehen, ist es erstmal die Geschäftsführung, die sagen muss, ich bräuchte mehr und hätte vielleicht auch eine Idee, wie ich den decken kann. Und die Ministerien müssen sich dann drüber beugen, diesen Bedarf im Zweifelsfall anerkennen und dann auch die Mittel bereitstellen, damit eben zusätzliche Infrastruktur geschaffen werden kann. Das ist keine Rocket Science, da gibt es auch entsprechend etablierte Prozesse, das weiß auch die Geschäftsführung. Zum Standort Dresden. Wir haben ja 2 Bundesländer, Sachsen und Sachsen-Anhalt, die die Agentur auch unterstützen. Gerade im Freistaat Sachsen haben wir über Silicon Saxony tatsächlich auch eine Initiative, wo Hightech in Sachsen angesiedelt wird, Nanotechnologie, Halbleitertechnologie etc. pp. Und deswegen haben wir gesagt, dann macht es durchaus Sinn, hier eine Außenstelle, ein Projektbüro in Dresden aufzubauen. Hier ist der Stand so, wir sind derzeit Gast bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Zielinfrastruktur ist identifiziert, die wird gerade hergerichtet, sodass wir jetzt dann parallel ein Projektbüro am Standort Dresden aufbauen, das dann eben mit diesem Silicon Saxony entsprechend enge Verbindung hält und Projekte dort umsetzen soll.
Ich hatte mir nochmal TLR hier als Notiz aufgeschrieben. Dabei bleibt es aber schon. Ne?
Das TLR, Entschuldigung. Technological Readiness Level.
Was habe ich gesagt?
TLR.
TLR.
Ja, es sei denn, Sie meinten TLR und haben mir nicht gesagt, was es bedeutet. Zunächst mal bleibt es dann, dass die Agentur wirklich Grundlagenforschung durchführen soll und auch eben mit dem Ziel, Disruptionspotenziale zu identifizieren. Aber auch da würde ich mich heute nicht festlegen, ob das in 10 Jahren auch noch so ist. Das werden wir sehen. Am Ende des Tages wäre es mir wichtig, das, was die Agentur jetzt macht, soll sie gut machen, soll mit klugen Projekten überzeugen. Und wenn das geschaffen ist, dann können wir gerne uns auch drüber beugen und sagen, könnte man da noch eine Stufe drauflegen.
Ich habe noch hier mal so Fragen von Sabine vorschlagen lassen. Ich lese Ihnen die Fragen mal vor. Sie können sich ja mal aussuchen, auf welche Sie antworten wollen. Wenn Sie einem Computer nur einen einzigen Satz beibringen dürften, um die Republik zu retten, zu schützen, ne? Welcher wäre das dann? Zweite Frage. Welcher Bereich ist eigentlich schwerer abzusichern? Die Cloud oder die Messenger-Chat-Gruppe von Ministerialbeamten? Dritte Frage. Welches Tool fehlt Ihrer Meinung nach in der echten Welt? Ein ordentlicher Spam-Filter im Büro oder ein Undo-Button für politische Aussagen? Die Frage, ohne Quatsch, die Fragen kamen sozusagen von der Maschine, nicht von mir. Welche wollen Sie beantworten? Sie können auch mal lesen, ich habe sie mir aufgeschrieben.
Drei interessante Fragen. Also der Satz an dem Computer, der eine Satz, den ich dem Computer beibringen dürfe, tu nichts, was unserem Werte- und Rechtssystem widerspricht. Das wäre, glaube ich, wichtig. Zu den anderen Fragen mit der Absicherung der Ministerialbeamten, lassen Sie mich nur einen Satz sagen. Die First Line of Defense im Bereich der Cybersicherheit ist der Mensch. Der Mensch ist, wenn er es gut macht, wenn er verantwortungsvoll, wenn er überlegt im Cyberraum agiert, die erste sehr gute Verteidigungslinie. Und wenn er das nicht macht, ist er der erste große Angriffsvektor. Also insofern, je besser wir alle in diesem Cyberraum verantwortungsbewusst umgehen, umso besser für die Cybersicherheit, nicht nur von jedem Einzelnen von uns, sondern von der Bundesrepublik insgesamt.
Und jetzt noch ein schöner Satz fürs Poesiealbum des Fünfjährigen sozusagen. Wo ist die Cyberagentur in 5 Jahren? Wo steht die da?
Die Cyberagentur ist in 5 Jahren voll etabliert. Die Cyberagentur hat ihre ersten Projekte erfolgreich abgeschlossen und wir haben Wege gefunden, diese guten Projektideen tatsächlich in gegründete Gesellschaften umzusetzen, die am Markt erfolgreich sind. Und die Cyberagentur hat einen Themenspeicher, der so voll ist, dass er auch 10 weitere Jahre erfolgreich wirken kann.
Super. Das wird Poesiealbum, waren jetzt 2 Seiten, aber es ist in Ordnung. Vielen Dank, General Michael Vetter aus dem Bundesverteidigungsministerium und Abteilungsleiter Cyber- und Informationstechnik. Dankeschön.
Herzlichen Dank an Sie.
Und danke auch nochmal an Friederike Dahn vom Bundesinnenministerium. Danke, dass wir im Verteidigungsministerium zu Gast sein durften. Wir holen uns jetzt noch ein Geburtstagstörtchen aus der Kantine. Gibt's das so? Weiß ich gar nicht. Wie immer, ihr zu Hause könnt eine Mail schreiben, podcast@cyberagentur.de, Shownotes, da stehen noch mehr Kontakte. Und in den Podcast-Apps dürft ihr natürlich Sternchen und Herzchen vergeben. Herr Vetter, sind Sie eher so der Sternchen- oder der Herzchen-Typ oder einfach der Daumen-hoch-Typ?
Daumen hoch wäre cool.
Daumen hoch wäre gut, genau. Bis zum Juli. Alles Gute, bis dann. Tschüss.
Vielen Dank.
Herr Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Hallo, mein Name ist Fabian Schrumpf. Ich bin seit 2023 bei der Cyberagentur und Referatsleiter für Kommunikation der Zukunft. Ich beschäftige mich damit, wie wir in Zukunft sicher kommunizieren können und wir haben eine kleine Studie in Auftrag gegeben, in der überlegt werden soll, wie wir in Zukunft manipulierte Inhalte im Internet besser erkennen können.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.